Welche Geschichte wird denn erzählt im Buch, im Comic Nieder mit Hitler?
Wir erzählen die Geschichte von Karl Metzner, der hier in Erfurt bis vor einem Jahr gelebt hat, ist mit über 90 Jahren verstorben jetzt, und Hamid und ich haben seine Geschichte aufgeschrieben. Ich habe viele Interviews mit ihm geführt, und wir haben hier in Erfurt auch mit einem größeren Projekt zusammen mit der Uni, mit Studierenden der Uni Erfurt, zusammen mit dem Erinnerungsort Topf und Söhne ganz viel Recherche auch schon geleistet gehabt, sodass das dann relativ, wir konnten relativ aus dem Vollen schöpfen. Und Karls Leben wollten wir auch jetzt nicht von der Wiege bis zur Bahre aufzeichnen, sondern es ging vor allem darum, dass er in der Widerstandsgruppe aktiv war gegen den Nationalsozialismus im Jahr 43. Und er hat sein Leben lang über diese Geschichte, die ihn letztendlich auch ins Gefängnis hier in der Andreasstraße geführt hat, nie gesprochen. Und das fanden wir auch interessant, ihn erstmal zum Sprechen zu bringen und ihn auch zu fragen, wie es ihm anschließend ergangen ist. Denn dieser Widerstand ist natürlich nur eine kurze Episode in seinem Leben gewesen, die sein Leben aber, glaube ich, stärker geprägt hat, als er sich das selbst eingestanden hat.
Wie genau orientiert sich denn der Comic an historischen Gegebenheiten?
Na, der Comic ist schon sehr stark an der realen Geschichte dran. Der Comic hat natürlich auch fiktive Elemente, aber Karl Metzner hat uns so viele Details erzählt, dass wir eigentlich fast nichts erfinden mussten. Das wär auch komisch gewesen. Er hat uns sogar so pubertäre Gedichte auswendig noch zitiert, die er mit seinen Freunden damals als 15-Jähriger kreiert hat. Die sind auch eingeflossen in den Comic. Also das ist wirklich sehr lebensnah, und also das sind auch so Geschichten drin, die kann man gar nicht erfinden. Die hat er uns wirklich erzählt, oder andere Zeitzeugen, sein Tischnachbar, der neben ihm in der Schule die Schulbank gedrückt hat, der Gerhard Laue. Der hat uns auch viel Geschichten erzählt. Gerhard Laue war nicht selber Mitglied dieser Widerstandsgruppe, in der Karl war, sondern er war ein Mitwisser, der aber dicht gehalten hat, der auch von der Gestapo verhört wurde. Und ich habe ihn gerade jetzt die Tage getroffen. Wir waren in Wuppertal, Hamid und ich, und haben unsere Lesereise, hat uns dort in illustre Metropolen wie Solingen, Remscheid und eben Wuppertal geführt. Und da haben wir vor ganz vielen Schülerinnen und Schülern gelesen, was ganz viel Spaß gemacht hat, eben weil auch der Zeitzeuge Gerhard Laue dabei war. Und der hat dann natürlich nach der Lesung dann aus erster Hand erzählt, wie das damals in Erfurt war, in der Schule zu sein, in der Talstraße, da wo heute, kennt ja jeder, der Blitzer steht, und wo heute auch noch eine Schule ist. Damals war dort die Handelsschule, und die Schüler haben wirklich den Aufstand geprobt, haben im Jahr 43, nachdem diese Niederlage von Stalingrad passiert war und der Krieg aus Sicht vieler Menschen in Deutschland einfach nicht mehr zu gewinnen war, da haben die angefangen umzudenken und haben dann letztendlich Flugblätter hergestellt gegen die Nazis, haben Hauswände beschriftet mit Parolen. Deswegen heißt ja auch der Comic Nieder mit Hitler. Das ist die Parole, die eine von den Parolen, die die Jungs damals an die Wände gebracht haben.
Es ist ja bereits ein Buch zu dieser Geschichte veröffentlicht worden und ein Dokumentarfilm hast du auch schon gedreht, quasi mit anderen Leuten zusammen. Warum dann nochmal ein Comic obendrauf?
Ja, das war ja von Anfang an geplant, dass wir mal eine Geschichte ins Licht halten wollen, von allen Seiten drehen und wenden und multimedial erzählen. Da gibt es so einen Begriff in der Kommunikationswissenschaft, der heißt Agenda Setting, also was auf die Agenda setzen. Das war unser Ziel. Wir wollten diese Geschichte erstmal auf die Agenda setzen und erstmal wissenschaftlich erforschen. Wir haben so ein Büchlein bei der Landeszentrale für politische Bildung hier in Thüringen rausgebracht. Wir haben auch einen Ausstellungsteil in der Andreasstraße dem Thema Widerstand im Nationalsozialismus gewidmet. Wir haben mit Studierenden ein Seminar gemacht. Wenn ich sage wir, meine ich Annegret Schüle vom Erinnerungsort, und ich meine Christiane Kuller von der Uni, und mich, wir drei haben das eigentlich über mehrere Jahre verfolgt, dieses Thema. Und natürlich schreibst du dann irgendwann auch einen Wikipedia-Artikel und merkst, wie du anfängst, dieses Thema wirklich besetzen zu wollen. Wir haben eine Website auch, die heißt www.nieder-mit-hitler.de. Also es ist wirklich von allen Seiten beleuchtet worden, aber das i-Tüpfelchen habe ich mir für den Schluss aufgehoben, weil ich halt ein Comic-Fan bin. Ich wollte immer auch mal ein Szenario schreiben. Ich habe vorher schon mit Comic-Zeichnern gearbeitet. In der Andreasstraße mit Simon Schwarz haben wir ja diesen Kubus dieses Bild auf dem Kubus der Andreasstraße entwickelt. Wir haben in der Ausstellung mit Philipp Janta einen eigenen Raum mit Comicgeschichten gemacht. Aber jetzt ein Album zu machen, wirklich aus Papier, was man in die Hand nehmen kann, das war auch neu für mich. Und das war eine Herausforderung. Und vor allen Dingen nochmal eine einzelne Geschichte, die von Karl hervorzuheben und nicht so eine Fünfergeschichte zu erzählen. Das fand ich auch reizvoll, über das Jahr 45 vor allen Dingen hinaus.
Du hast es gerade schon gesagt, dass das auch herausfordernd war, das zu schreiben. Und ich habe mich das auch gefragt, wie fängt man denn überhaupt an, so ein Comic zu schreiben? Hast du da erstmal eine Kurzgeschichte verfasst und dann vieles in Bilder übersetzt und rausgestrichen? Oder wie nähert man sich einer Graphic Novel an als Autor?
Ähnlich wie einem Filmdrehbuch. Du musst sehr visuell rangehen, du musst Bilder kreieren. Da gilt, glaube ich, auch die alte Regel, erzähl's nicht, sondern zeig's. Das ist so eine alte Drehbuchautorenregel. Versuch das, was dir wichtig ist, wirklich im Bild auch darzustellen. Und für mich war es wichtig, auch diese zwei Diktaturen, die der Karl Metzner erlebt hat, zu visualisieren. Das heißt, das sind ästhetische Fragen, sind immer auch inhaltliche Fragen. Ne? Man verkriecht sich nicht und schreibt eine Geschichte und sagt zum Zeichner, so, jetzt mach Bilder draus, sondern ich habe wirklich Panel für Panel, wie es in der Comicsprache heißt, also Bild für Bild, wirklich aufgeschrieben, wie ich es mir vorstelle, Seite für Seite. Und da habe ich auch viel gelernt. Ich habe da mit 40, 50 Seiten am Anfang kalkuliert. Und dann hat der Zeichner Hamid Eschrat zu mir gesagt, du, pass auf, wenn wir das machen, dann lass es uns doch gleich ordentlich und gescheit machen. Und dann sieht er sich, sagt er 120, 130 Seiten. Am Schluss waren es 160 Seiten. Also du musst dann auch den langen Atem haben, eine Geschichte ordentlich zu erzählen, das heißt, sie auszuerzählen, sie auch die Leserinnen und Leser mitzunehmen auf eine Reise. Und von Anfang an war klar, wir wollen zwei Zeitebenen nebeneinander schneiden. Die ganze Geschichte aus der Nazi-Zeit ist ja im Rückblick erzählt. Die Zeit, die am Anfang etabliert wird, sind die 60er Jahre in der DDR. Wir beginnen am Grenzübergang Friedrichstraße in Ost-Berlin. Er kommt gerade aus dem Westen. Der Karl hat eine Tasche in der Hand, wird rausgewunken, wird von einem, ja, wie sich dann rausstellt, Stasi-Mitarbeiter verhört und darauf angesprochen auf sein Gepäckstück. Und da gehen wir dann rein, während er wartet, bis der nächste Mitarbeiter kommt. So ein Tonbandgerät liegt schon auf dem Tisch. Beginnen sich dann die Räder der Erinnerung bei ihm zu drehen. Aus den Tonbandspulen werden plötzlich Fahrradreifen und er ist plötzlich wieder im Andreasried. 1939 jubelt Erich Metze seinem Idol zu, dem Weltmeister im Steherrennen und deutschen Meister, dem erfolgreichen Radsportstar dieser Zeit. Und er selber würde auch gerne ein Fahrrad haben. Karl ist aber zu klein und zu schmächtig und zu vor allen Dingen finanziell zu schlecht gestellt, als dass er sich da als Sportler betätigen kann. Er hat einfach kein eigenes Fahrrad, schlicht und ergreifend. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie, 5 Kinder, die wohnen hier in der Hungerbach-Siedlung. Das ist sozialdemokratisches Milieu. Da gibt es nicht mal Geld für ein Braunhemd. Ne? Also das hat auch politische Gründe natürlich, als die Mutter zu ihm sagt, dafür gebe ich kein Geld aus. Aber irgendwann hat er natürlich auch eins, weil halt alle in der Hitlerjugend sind und auch Karl und seine Freunde sind in der Hitlerjugend. Und diese Geschichte allein hat mich schon interessiert. Ne? Die Faszination auch dieser modern wirkenden Bewegung, die Nazis, das war ja nicht was, wo man von vornherein sagte, oh, das ist ja fies, da will ich nicht dabei sein, sondern im Gegenteil, da wollten eigentlich alle mittun. Und dieser Prozess dann zu sagen irgendwann, nee, jetzt will ich aber nicht mehr, jetzt habe ich erkannt, dass das hier, dass da was gehörig schiefläuft, das hat mich auch sehr interessiert.
Du hast ja schon gesagt, du hast verschiedene Kontakte zur Comic-Szene, hast dich auch immer dafür interessiert. Wie hast du denn Hamid Eschrat aufgetrieben und ihn zur Mitarbeit am Projekt bewegen können?
Das war lustig. Wir haben uns auf dem Comic-Salon in Erlangen getroffen. Das ist ja so die größte Messe für Comics in Deutschland. Und die findet alle 2 Jahre statt. Und da kann man sich natürlich von den Zeichnerinnen und Zeichnern, die da sitzen, immer auch die aktuelle Graphic Novel signieren lassen. Und wenn Zeichner was signieren, die schreiben nicht einfach ihren Namen rein. Die machen dann immer gleich ein kleines Kunstwerk. Und ich habe mir das war damals Venus Transit, sein aktuelles Werk signieren lassen. Wir kamen ins Gespräch und ich hatte halt aus Erfurt diese Geschichte mit im Gepäck sozusagen. Ich wollte einen Zeichner finden, mit dem ich das zusammen realisieren könnte. Und da waren auch mehrere im Gespräch. Mehrere haben sich interessiert und er hat dann letztendlich auch die überzeugendsten Ideen gehabt und Probeseiten gezeichnet.
Dieser Karl Metzner, der ja im Grunde die zentrale Figur des Comics ist, der lebte ja noch, als an diesen ganzen Projekten gearbeitet wurde, Film, Buch und Comic. Wie hat der das denn alles verfolgt und begleitet und aufgefasst, was da jetzt mit seiner Lebensgeschichte passiert ist?
Karl Metzner war am Anfang skeptisch. Der hat gesagt, Comic, was ist das eigentlich und muss ich denn im Mittelpunkt stehen? Das waren die zwei Vorbehalte, die er hatte. Einmal gegenüber dem Medium und einmal, weil er so bescheiden war, wollte er nicht die Hauptfigur in der Geschichte sein. Und dann hat er sich Bedenkzeit erbeten und als er uns dann wieder zum Kaffee eingeladen hat, da rückte er dann damit raus in seiner langsamen, bedächtigen Art. Also ja, wir machen das, meinte er dann. Und da waren wir sehr erleichtert. Er hatte sich mittlerweile mit seiner Pfarrerin kurz geschlossen und die hatte zu ihm gesagt, ja, Karl, so erzählen das heute die jungen Leute. Ne? Die hat ihm wirklich zugeredet, was sehr schmeichelhaft für uns war. Wir haben tatsächlich ohne seine Mitwirkung hätten wir das vergessen können. Also wir hätten das auch nicht gemacht ohne ihn. Wir hätten das ja anonymisieren müssen. Wenn er nicht einverstanden gewesen wäre, wäre das eine ganz andere Geschichte geworden. Seine Familie hat es zum Teil auch erst relativ spät erfahren, waren auch überrascht. Und das Schöne für uns war halt, dass er vor seinem Tod noch das fertige Werk in seinen Händen halten konnte. Das war auch echt sehr berührend. Er hat kurz vor seinem Tod ist er noch ins Altersheim in der Andreasstraße umgezogen. Seine Tochter hat ihm dann einen Platz organisiert. Das war für uns auch absurd, dass er plötzlich gegenüber dem Gefängnis, in dem er als 15-Jähriger einsaß, seine letzten Monate verbringt. Aber war sehr praktisch. Ich musste nur über die Straße von der Gedenkstätte Andreasstraße ins Altersheim in der Andreasstraße und habe ihm den druckfrischen Comic in die Hand gedrückt und er lag da in seinem Bett. Das war so angeschrägt, so das Rückenteil. Er hatte gerade ein Stück Kuchen gegessen. Das lag so halb aufgegessen auf so einem Tellerchen neben ihm und eine Tasse Kaffee und er hat das in die Hand genommen, das Buch, und hat gelächelt. Und das war für mich sehr schön und er hat, glaube ich, auch ja da ein bisschen Freude dran gehabt, auch wenn er schon wirklich sehr, sehr geschwächt war und er ist etwa eine Woche später auch gestorben.
Wenn er so bescheiden war, war es dann auch schwierig, ihm seine Geschichte abzuringen oder hat er das
freimütig erzählt? Ja, das hast du jetzt genau richtig gesagt. Das war ein Abringen. Wir mussten ihm teilweise die Geschichten echt aus der Nase ziehen. Aber wenn er dann mal in Fahrt kam, ich hatte den Eindruck, je mehr wir an Studierenden dabei hatten, manchmal waren Studierende der Uni Erfurt oder auch unser Volontär Stefan Helmut mit dabei und wenn dann junge Männer um ihn versammelt waren und ihn interessiert gefragt haben, da konnte er richtig auftauen, da konnte er plötzlich Anekdoten erzählen und er hat eben nicht mit den verbrauchten Worten des professionellen Zeitzeugen gesprochen, der seine Geschichte schon tausendmal wiedergegeben hat, sondern er hat wirklich in sich gesucht und nach Worten gekramt, weil er zu DDR-Zeiten das auch nicht gefragt worden ist. Selbst Leute, die ihn als Pfarrer gut kannten oder selbst Propst Falke hier in Erfurt, eine große Institution, der kannte die Geschichte von Karl Metzner als widerständigem Pfarrer, als jemand, der in der Friedensbewegung aktiv war, 89 auf der Straße mit seiner Frau gewesen ist. Aber dass der in der Nazi-Zeit als 15-Jähriger in der Andreasstraße inhaftiert gewesen ist, das wusste auch Heino Falke nicht und das wussten viele in Erfurt nicht.
Welche Quellen hast du dir denn noch gesucht oder habt ihr euch noch gesucht? Da hast du ja nicht nur allein dran gearbeitet, um die Geschichte noch zu bestätigen und vielleicht auch zu erweitern.
Also zunächst mal Zeitzeugen. Wir haben mit denen gesprochen, die noch am Leben waren, die was dazu sagen konnten. Wir haben aber auch mit den Nachfahren von den Mitgliedern der Widerstandsgruppe gesprochen, zum Beispiel Frank Emmerich, der Sohn von Helmut Emmerich, den haben wir in Fürth bei Nürnberg angetroffen. Der hat uns Dokumente gegeben, die in der Mitte durchgerissen waren, die säuberlich mit Tesafilm geklebt waren. Das lag daran, dass sein Vater irgendwann im Alter, als er davon gesprochen hat, dass er mal mit 15 ins Gefängnis gegangen ist, weil er Widerstand gegen Hitler geleistet hat, dass der so frustriert war, als seine Familie da nicht so reagiert hat, wie er sich das gewünscht hat, dass er die ganzen Dokumente zerrissen hat und in den Müll gepfeffert hat. Und dann hat seine Enkelin die aber rausgeholt aus dem Mülleimer und aufbewahrt. Und wir haben die jetzt in unser Archiv in der Andreasstraße übernehmen können, was ganz toll für uns war. Das heißt, da hat sich wieder mal bestätigt, dass im Gefängnis gewesen zu sein, dass das immer noch ein schambesetztes Thema ist. Und viele dann, gerade Familienangehörige, reagieren dann halt so, dass sie sagen, echt, Gefängnis? Oh, du musst ja echt was ausgefressen haben. Und man denkt nicht sofort bei Gefängnis an so eine mutige Geschichte, wie die der fünf Erfurter Jungs hier, die damals die Flugblätter gegen die Nazis hergestellt haben.
Ich habe jetzt den Comic selber nicht ganz lesen können. Es gibt aber so immer wieder Auszüge, die man im Internet findet. Also eine große Leseprobe und auf verschiedenen Seiten Rezensionen, die dann noch andere Panels mit eingeblendet haben. Und da ist immer wieder angemerkt worden, mir auch aufgefallen, dass die NS-Zeit bunt dargestellt wird und die DDR-Zeit schwarz-weiß. Und das wurde auch immer wieder angemerkt, dass das eine komische Entscheidung ist, die nicht so richtig nachzuvollziehen ist. Warum habt ihr euch für diese Darstellung entschieden?
Also wir wollten tatsächlich die beiden politischen Systeme voneinander unterscheiden, einfach auch um den Lesefluss zu gewährleisten, dass man immer weiß, in welcher Zeit ist man. Es sind aber kaum Szenen aus der DDR, die sagen wir mal, das wirkliche Leben zeigen, sondern die DDR-Szenen sind hauptsächlich ein Kammerspiel. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Spieler und einen Gegenspieler. Wir haben den Karl, der von einem Stasi-Mitarbeiter vernommen wird. Und der Zeichner, Hamid Eschrat, hat sich entschieden, diese Zweipoligkeit auch durch eine Zweifarbigkeit wiederzugeben. Hat da mit hell und dunkel gearbeitet, mit grau oder taubenblau und weiß. Und das wirkt jetzt sehr schwarz-weiß natürlich. Aber es war durchaus beabsichtigt, denn die Nazi-Zeit ist natürlich hier viel praller an Figuren. Da wird viel mehr Alltag geschildert. Und es war auch von Anfang an eigentlich so eine Entscheidung von uns zu sagen, wir wollen eine farbige Nazi-Zeit zeigen. Wir wollen nicht, wie das oft gemacht wird, da in Schwarz-Weiß oder in Sepia-Tönen schwelgen, sondern wollten wirklich auch die Attraktivität der Nazi-Ästhetik, der Propaganda, das hat ja eine hohe Ausstrahlung gehabt auf die Leute, auch durch eine Farbigkeit zeigen. Hamid sagt immer, und es war ja auch dieselbe Sonne, die damals geschienen hat und so weiter. Natürlich war es eine andere Materialität. Die Leute hatten mehr Lederwaren, mehr Holz ist in den Bildern. Deswegen kommt dieser Sepia-Ton automatisch ein bisschen rein. Es ist auch durch den Druck, ehrlich gesagt, ein bisschen stumpfer geworden, alles als auch die DDR-Zeit, als wir uns das gewünscht haben. Aber es sollte jetzt nicht heißen, das habe ich auch gelesen in manchen Rezensionen, dass die DDR jetzt, das ist ja so ein Klassiker, über die DDR zu sagen, da war alles grau und grau. Das sollte eigentlich nicht sein, sondern es war eher eine pragmatische Entscheidung, weil es hier in der DDR tatsächlich eher um so ein Kammerspiel geht, wo man auch nicht viel aus dem Raum rauskommt. Wir haben am Schluss natürlich auch gerungen und haben überlegt, sollen wir jetzt, wenn die beiden Zeitebenen zusammengeführt werden, da sind wir ja auch wieder in der DDR, sollen wir dann jetzt farbig werden? Haben wir wirklich aus diesen ganz formalen Gründen entschieden, selbst die friedliche Revolution am Ende in Schwarz-Weiß, also in Grau zu machen, einfach nur damit keiner sagt, wie jetzt habt ihr das ja wie die Nazi-Zeit dargestellt. Also wir haben uns schon einen Kopf gemacht, weil wir auch wussten, dass das was ist, was in Deutschland ungewohnt ist. Zwei Diktaturen in einer Geschichte, der Deutsche hat es ja gern getrennt, ne? Erstmal die eine, dann die andere erzählen und möglichst keine Verbindungen. Aber das ist, natürlich gibt es Verbindungen und uns war das wichtig zu zeigen, dass das Leben nach 45 halt auch weitergeht. Aber das ist tatsächlich ästhetisch, kann man natürlich darüber diskutieren. Das machen wir übrigens auch bei unseren Lesungen, da gibt es immer Diskussionen dazu. Aber es wird eigentlich mittlerweile auch doch akzeptiert und wir kriegen da auch sehr positive Resonanz.
Wenn man jetzt den Begriff Comic erstmal so hört, ist der immer noch sehr anders besetzt. Also im Vergleich mit dem, was du jetzt hier an Geschichten erzählst, das ist ja eigentlich was im Regelfall nicht erwartet wird, dass sowas in einem Comic stattfindet, sondern da meistens ist es ja eher so geprägt, dass man denkt, das sind so Kindergeschichten oder irgendwie sowas. War es denn schwierig, einen Verlag für so ein Projekt zu finden?
Gar nicht. Überhaupt nicht. Der Avant Verlag ist da sehr offen für zeitgeschichtliche Themen, für politische Themen. Wenn man sich mal auf der Website vom Avant Verlag anschaut, was die für Titel haben über weibliche Sexualität, über Migrationsthemen, über historische Themen, die sind wahnsinnig breit aufgestellt und machen eigentlich ganz wenig von dem, was du jetzt am Anfang gesagt hast, so klassische Funnies oder wirklich auf eine kindliche Zielgruppe zugeschnittene Serien, haben die kaum. Und das ist vielleicht auch die Spezialität dieser kleineren Berliner Verlage, ob das Reprodukt ist oder Ja oder eben Avant, dass die das können und dass die das auch bewusst so betreiben. Klar gibt es von Carlsen auch ganz, ganz tolle Comics und Carlsen kann natürlich auch viel querfinanzieren, sag ich mal, ne? Durch sowas wie Harry Potter und andere Riesenerfolge, die die haben, können die auch mal auch was Abseitiges machen, wie ganz allein, fällt mir jetzt gerade ein, diese Geschichte von diesem ja irgendwie ganz, ganz verrückten Typen, der in so einem Leuchtturm so ein Dasein fristet und sich eines Tages in die Welt raustraut. Das ist einer meiner Lieblinge aus den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, bei Carlsen erschienen von einem Franzosen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Chabouté, glaube ich, oder so. Das ist ein Comic, der auch kein großes Publikum findet, wo es aber toll ist, dass es den gibt. Und bei uns, bei Nieder mit Hitler oder Warum Karl kein Radfahrer sein wollte, war der Vorteil, dass Hannes, der Chef vom Avant Verlag, von Anfang an offen für das Thema war, gesagt hat, interessiert ihn. Geschwister Scholl kennt in Deutschland jeder. Die Geschichte der Anne Frank kennt jeder. Gibt es schon zahlreiche Comics über beide Geschichten. Aber diese Widerstandsgeschichte aus Erfurt von der habe ich ja noch nie gehört, die erzählt ihr. Und Hamid Eschrat war ja auch schon bei Avant. Das heißt, sein letzter Comic war auch bei Avant und so war das für mich auch relativ einfach. Und das war mir auch wichtig, ehrlich gesagt, in diese Szene reinzukommen mit dem Comic und weißt du, nicht so ein Bildungscomic zu machen, der dann auch so aussieht wie ein Bildungscomic.
Ich habe auch gesehen, dass ihr das Buch auch schon im Ausland vorgestellt habt und habe dann auch so auf Bildern gesehen, dass da in Sprechblasen auch schon übersetzt wurde. Ist es dann da auch schon so verlegt worden oder ist das nur für die Lesung dann so umgearbeitet
worden? Nein, das ist noch nicht verlegt worden. Wir haben jetzt eine umfangreiche Lesereise hinter uns, die hauptsächlich in Deutschland war, aber ich habe halt das Glück gehabt, im Januar, Februar in Phnom Penh sein zu dürfen, in Kambodscha. Das war ein Memory Work, hieß das Austauschprogramm, wo ich im Tool Slang Genocide Museum gearbeitet habe. Und da hatte ich eine Lesung im, man kann sagen, so Goethe-Institut, das ist so eine Kulturinstitution, die heißt Meta-Haus, wo das Goethe-Institut auch mit drin ist in Phnom Penh. Und dafür habe ich mir eine englische Übersetzung anfertigen lassen. Und wir lesen aber auch auf der Internationalen Buchmesse im Mai in Thessaloniki in Griechenland, weil eine griechische Übersetzung jetzt angedacht ist und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Und da liest du dann auch auf Griechisch?
Genau, da werden dann meine Griechischkenntnisse zum Einsatz kommen. Nein, die sind nicht vorhanden leider. Wir werden auf Englisch in Thessaloniki lesen, aber es ist der Wunsch an uns herangetragen worden, eine griechische Übersetzung jetzt rauszubringen. Und ich glaube, die prüfen jetzt einfach auf der Buchmesse, ob das funktioniert für das Publikum dort. Wir sind da auch mit Autorinnen und Autoren im Gespräch und freuen uns da sehr drauf. Also das ist schon was Besonderes mit. Aber ich meine, du musst dir halt vorstellen, wenn du mit so einem Thema, Diktatur, ne, in Deutschland, und da sind wir ja wirklich tatsächlich die Experten. Ja. Wir haben ja zwei Diktaturen im 20. Jahrhundert vorzuweisen, die beiden Extreme im 20. Jahrhundert sozusagen miterlebt und haben da mit so einer Geschichte, die auch diesen Titel hat, der sich vielleicht auch gut einprägt, Nieder mit Hitler, ja, ist ja ein Slogan, von dem es mich eh wundert, dass der nicht schon vorher in Buchform in die Welt getragen wurde. Dann gibt es da natürlich Interesse. Und die Leute können, glaube ich, anhand so einer Geschichte auch besser verstehen, was in Deutschland da passiert ist. Ich habe einen Vortrag über deutsche Geschichte in Phnom Penh gehalten vor einem Publikum, was durchaus mit Geschichte zu tun hat, die da im Museum gearbeitet haben und habe gemerkt, wie fremd das denen ist. Genauso wie uns die kambodschanische Geschichte sicherlich fremd ist. Aber als es um den Comic ging, da haben natürlich alle sofort verstanden, Down with Hitler, da scheint es auch welche gegeben zu haben, die jetzt nicht nur zugejubelt haben dem Hitler und dem Nationalsozialismus. Und das interessiert die Leute natürlich. Und ich sehe da schon eine Chance. Da ist vielleicht wieder ein Nachteil, bei so einem kleinen Verlag wie bei Avant zu sein, der jetzt da nicht die ganz großen Verbindungen hat und die riesigen Anstrengungen unternimmt für eine Übersetzung. Da müsste ja wahrscheinlich jemand aus dem Ausland auch ein Angebot machen, damit Avant da den Titel wirklich verkaufen kann. Ich, ehrlich gesagt, so genau habe ich meinen Vertrag auch gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie hoch da die Hürden sind, aber ich würde mich natürlich total freuen. Auf Englisch ist sicherlich nochmal, hat sicherlich eine größere Wirkung als auf Griechisch, aber wir fangen halt mit Griechisch an und da freue ich mich auch sehr.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, dass ihr auf Tour wart mit dem Comic und an verschiedenen Orten daraus gelesen habt und dann habt ihr aber sicherlich auch schon einiges an Feedback bekommen, würde ich mal schätzen. Wer interessiert sich denn mehr für dieses Buch? Sind das eher Comic-Freaks oder sind das eher Pädagoginnen, die es gerne im Unterricht einsetzen wollen?
Das ist eine ganz lustige Mischung. Wir haben in Buchläden gelesen, in Gedenkstätten, in Schulen, aber auch an Orten der Subkultur, also im Antifa-Bereich, neulich in Bielefeld an einem Ort, ich wusste gar nicht, dass es solche Orte noch gibt, wo du beim aufs Klo gehen dich halt fragst, ob du da lebend wieder rauskommst, ne? Und wo diese klassischen Aufkleber, wo die Hakenkreuze zerbrochen werden. Und das fand ich auch toll an so einem Ort, wo du dann für 9 Uhr abends angefragt bist und vor 11 Uhr nachts aber keiner überhaupt kommt und wo dann wirklich auch so eine Punk-Publikum da war. Das fand ich super. Wie hieß denn das? Das konnte man gar nicht aussprechen. NRZP hieß das. Initiative Subkultur Bielefeld. Die waren zum Beispiel, das war eine ganz andere Klientel, die aber super interessiert auch waren. Wir haben danach immer auch eine Schlange von Leuten, die sich das signieren lassen, weil Hamid macht das immer sehr schön. Ich kann ja nichts zeichnen außer ein Fahrrad, das male ich dann aber auch konsequent rein. Und weil das diese Fahrradmetapher eine große Rolle spielt, ne, weil Karl ja immer gerne Radfahrer sein wollte, aber eben nicht im Sinne von Duckmäuser, sondern im Sinne von wirklich Sport machen. Das ist eben gerade so der Punkt, den du ansprichst. Wenn wir in Schulen lesen, dann haben wir manchmal 180 Schüler da sitzen. Aber 180 Schüler sind dann komplette Jahrgangsstufen, wie jetzt in Wuppertal zum Beispiel. Da weißt du halt auch nicht, wie das bei denen ankommt, weil die trauen sich dann auch nicht aus der Deckung. Und wenn da 180 im Saal sitzen, melden sich so 2, 3, die sich halt immer melden wahrscheinlich, ne, die Selbstbewussten. Aber da kannst du jetzt nicht so richtig abschätzen, ob die da auch wirklich Bock drauf haben, ob die sich das selber auch privat anschauen würden. Manchmal kommt jemand hinterher, ganz charmantes Zahnspangenlächeln, Luisa gestern, zauberhaft, die will selber Zeichnerin werden, die hat sich ewig lang mit uns unterhalten, da hat die Direktorin deren Buch gekauft, das ist ja auch immer so eine Frage, kostet halt 20 Euro, ne? Das ist für so einen Schüler, für so eine Schülerin halt echt viel Geld. Deswegen war ich dankbar, dass hier in Erfurt die Landeszentrale mal ein paar aufgekauft hat und dann umsonst abgegeben hat. Ich habe auch schon Anrufe von Lehrern hier bekommen aus Königin-Luise-Gymnasium. Erfurt hat mich neulich jemand angerufen, gesagt, er hat das als Schullektüre jetzt mit seinen Oberstüflern hier. Das finde ich natürlich klasse. Und dass ein Comic als Klassenlektüre, das ist ja auch nicht alltäglich.
Seid ihr eigentlich teuer zu buchen als Leseteam?
Ach was, John, weißt doch, ich bin doch günstig zu haben. Na, ich bin ja eh bezahlt als Gedenkstättenleiter. Ich habe einen Job, ich koste in der Regel gar nichts bei Gedenkstätten. Ich brauche immer die Fahrtkosten, eine Übernachtung und Hamlet muss bezahlt werden. Der ist freischaffend als Künstler. Aber wir sind mittlerweile auch ein eingespieltes Team. Ne? Wir lesen abwechselnd mit verteilten Rollen. Wir haben wir brauchen halt immer einen Beamer, zwei Mikros und einen Laptop und los geht's.
Ja, da hast du es eigentlich eben schon gesagt, du bist Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße und damit ja im Grunde auch wahrscheinlich über deine Arbeit auf diese Widerstandsgeschichte gestoßen. Wie viel schlummert denn da noch? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast schon auch Verbindungen in die Szene und ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wenn man sich eigentlich den ganzen Tag mit solchen historischen Begebenheiten beschäftigt, dass da auch dann wieder neue Ideen kommen.
So ist es auch. Und das macht mich dann auch immer so ein bisschen fuchsig, wenn dann die Leute immer auch in der Anmoderation von unseren Lesungen sagen, ja, heute ein schweres Thema, aber ein wichtiges Thema und so. Diese ganze Attitüde, die da zum Vorschein kommt, als ob das alles nur anstrengend wäre und niederdrückend und traurig, die lehne ich eigentlich ab. Ich versuche das immer gut gelaunt anzugehen, weil das Geschichten sind, die Mut machen, mit so einer Geschichte rauszugehen und den Leuten zu erzählen, dass es hier in Erfurt so sowas gab wie eine Widerstandsgruppe und dass die Sache auch noch gut ausgegangen ist. Ja, das ist ja auch noch wichtig. Das macht mir total viel Freude und wenn du davon ausgehst, dass bei uns in der Andreasstraße ja Tausende von politischen Häftlingen über die Zeit inhaftiert waren, also in der Nazi-Zeit Hunderte, zu DDR-Zeiten halt leider Tausende, zwischen 5.000 und 6.000, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Geschichten da schlummern und wie viele Geschichten es wert sind, erzählt zu werden. Und da ist es eher so, dass man sich beschränken muss und sagen muss, die packe ich jetzt noch und die packe ich jetzt noch an. Aber im Moment haben wir natürlich 30 Jahre friedliche Revolution. Das ist das, was uns dieses Jahr hier bewegt und was mich da am meisten interessiert, ist natürlich diese Besetzung am 4.12.89 nochmal auf eine Art und Weise zu erzählen, dass die auch über Erfurt hinaus ausstrahlt. Ja? Und das ist eine Herausforderung, der ich mich jetzt stelle. Wie war das eigentlich, die erste Stasi-Besetzung in Deutschland? Weil wenn ich in Köln oder in Hamburg auf einer Lesung bin und den Leuten von der Andreasstraße erzähle und das historisch Bedeutende dann erzählt, dann sagen die immer, ach was, bei euch hat es angefangen in Erfurt? Das war doch in Berlin, da in dieser Normannenstraße. Und dann sagen wir immer, nee, als es in der Normannenstraße zu der Besetzung kam, da war der Drops gelutscht, da war eigentlich alles klar. Hier in der Andreasstraße am 4.12.89, da war noch Risiko dabei, da hatten die noch Waffen, da wusste keiner, wie die Sache ausgeht. Und das zu erzählen, das erfordert, glaube ich, auch nochmal ein paar frische Ideen und das so zu erzählen, dass es vor allem auch die verstehen, die von dieser Zeit so gar keine Ahnung haben.
Aber ein Comic ist da nicht direkt wieder in Planung.
Da will ich jetzt nicht vorgreifen. Ich schreibe gerade wieder ein Szenario zu einer anderen Geschichte und ich habe aber auch in diese Richtung eine Idee für ein Szenario. Werde es zu diesem Termin dieses Jahr auch nicht mehr schaffen, natürlich. Das muss alles auch wachsen. Aber es gibt da ein paar Ideen und wir sind in der Andreasstraße auch gerade dabei, ein großes digitales Projekt zu stemmen. Das ist ein Riesenthema. Ne? Die Erinnerungskultur muss ja digital werden, wie du weißt, weil die Zeitzeugen, zumindest zur Nazi-Zeit, uns gerade wegsterben. Und das gilt aber auch für die jüngeren Zeiten, dass wir uns überlegen müssen, was wir für Angebote im Netz zur Verfügung stellen, die die Diktaturgeschichte auch betreffen. Und da haben wir jetzt was Tolles vor. Haben wir ja auch eine neue Kollegin, die sich damit ausschließlich beschäftigt. Und wir werden dieses Jahr zum 4.12.89 mal den ersten kleinen Teaser hier der Öffentlichkeit präsentieren. Und dann geht's Jahr für Jahr weiter auf dem Weg.